Wechselwillig. Wechselwillig. Der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Wechselwilligen da draußen. Ich habe heute das Vergnügen, aus Köln aufzunehmen, in der Begleitung von Timo Hannan. Einen wunderschönen guten Tag.
Hi, Christian. Grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr. Ihr wisst es nicht, wir hatten eigentlich mal eine Aufnahme in Berlin geplant, dann sind aber meine Weisheitszähne dazwischen gekommen. Vielen lieben Dank dafür. Umso schöner ist es, dass ich heute in Köln sein darf. Dementsprechend seht ihr heute auch ein anderes Studio, was ziemlich geil ist. Wir wollen uns nicht beschweren. Timo ist Lead Recruiting und Employer Branding bei der Rewe-Gruppe und zuständig für den Rewe-Lieferservice. Habe ich das richtig umrissen?
Wunderbar.
Ein Traum.
Genau so ist es.
Wir haben uns natürlich einmal deinen Lebenslauf angeguckt. Mhm. Ich würde mal sagen, du bist schon der Inbegriff von wechselwillig. Du hast ein paar Sachen ausprobiert, die dich aber vermutlich in deiner heutigen Position gestärkt haben.
Total.
Timo, was muss ich über deine Vergangenheit wissen?
Also, du musst wissen, dass ich mit Leib und Seele aus dem operativen Recruiting komme. Da habe ich so meine ersten Schritte im Personalwesen erleben dürfen und dann hat sich das immer weiter gefestigt und mit zunehmender Zeit habe ich gemerkt, dass so das Thema Führung irgendwie auch super spannend für mich ist, Einfluss nehmen zu können auf Mitarbeitende, aber auch...
Du willst was bewegen.
Ich will was bewegen, auch auf die Unternehmensentwicklung. Und du hast tatsächlich recht. Also all das, was ich in der Vergangenheit machen durfte, hat dazu geführt, dass ich der bin, der ich jetzt bin und hat mich
Hoffe ich doch schon.
Ganz stark geprägt.
Was waren denn deine Schritte? Du hast gesagt, damals im Personalwesen hast du angefangen. Was war denn da ultra operativ und wie zur Hölle hast du es dann in den Konzern geschafft?
Ja, also echt, also ich selber nochmal nachgedacht habe, glaube ich, super, super interessanter Weg. Also es hat begonnen, ich war 21, ich war orientierungslos, ne? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. So, hab einen Realschulabschluss in der Tasche gehabt und hab ein bisschen gejobbt. Und dann kam ich zur Bundeswehr. Und durch einen Zufall bin ich quasi nach der Grundausbildung in den Personalbereich der Bundeswehr eingestiegen. Das war wirklich Zufall. Und da habe ich die ersten Erfahrungen machen dürfen mit dem Personalwesen. Und dann hat sich das irgendwie gut angefühlt für mich und ich habe das immer weiter vertieft. Habe dann in diese Richtung auch studieren können, habe Schwerpunkt Personalwesen und Marketing studiert und bin dann 2009 raus in die Wirtschaft nach dem Studium. Und du erinnerst dich vielleicht, 2009, Weltwirtschaftskrise.
Ja, gutes Timing.
100 Bewerbungen geschrieben, keiner wollte mich haben. Ja, war schwierig. Bin dann letztendlich über ein Praktikum bei einer Personalberatung gestartet und
der Klassiker.
Der Klassiker.
Wie schlimm war's?
Es war sehr cool.
Okay, wow, ein cool. Moment for the books.
Es war sehr cool, weil ich ein super Team vor Ort hatte. Ich hatte einen ganz tollen Chef vor Ort, der mich auch sehr stark geprägt hat. Und ich hatte 4 wunderbare Jahre in der Personalberatung. Und ich meine, viele wissen es, Personalberatung ist Self-Made-Business. Ne? So, da geht es einfach um dich, was du bereit bist zu liefern. Und
also ist kein Zuckerschlecken.
Ist kein Zuckerschlecken, aber es hat mich motiviert. Ne? Das war irgendwie eine große Herausforderung. Es hat mich super motiviert. Und auch die Erfolge, die man da feiern durfte dann. Für mich war nichts motivierender als die Erfolge. Und so bin ich dann im Grunde vom Personal, vom Praktikanten.
Bist du ein richtiger Salesy.
Guck mal, danke. Vielleicht sollte ich doch noch mal umschwenken mit meinen 44 Jahren. Nee, Quatsch, Spaß beiseite, dann mache ich definitiv
34.
Nicht. 34, danke. Danke, danke. Und dann habe ich in 4 Jahren vom Praktikanten bis zum Niederlassungsleiter alles erleben dürfen. Aber es ist natürlich dann irgendwann so, dass die Lernkurve abflacht und dann war es wirklich ein gutes Timing. Just in dem Moment wurde ich von einem meiner Kunden tatsächlich angesprochen, ob ich nicht Lust habe.
Der Klassiker.
Ich weiß, dass du jetzt sagst, der Klassiker. Ja, ist so. Ich weiß, es ist furchtbar langweilig.
Naja, es ist in jede Beratung, sei es Personalberatung, Strategieberatung, irgendwann wechselst du ja oft auf Kundenseite. Und es ist ja auch verständlich. So ist
ich
es ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch total nachvollziehbar, weil, wie gesagt, die Lernkurve flacht irgendwann ab. Und dann muss man sich entscheiden, will man das jetzt irgendwie 20, 30, 40 Jahre machen oder hat man Lust, irgendwie was Neues kennenzulernen? Für mich gerade Letzteres, bin dann zum Kunden gewechselt, IT-Unternehmen, Inhaber geführt, super spannend, also musste sich behaupten in einem eng umkämpften IT-Lermarkt, Großraum Düsseldorf. Da durfte ich dann Inhouse-Recruiting machen, durfte da dann auch meine erste Führungserfahrung machen und das war, wie du dir vorstellen kannst, um uns herum gab es Henkel und Vodafone, ja, und dann gab es uns, war schwierig, aber wir haben das geschafft. Wir waren mutig, wir waren anders, waren schnell, wir waren transparent und das ist gut geklappt. Da habe ich im Grunde meine ersten Inhouse-Erfahrungen machen dürfen, ne? Habe das 4-5 Jahre gemacht. Dann habe ich festgestellt, dass ich noch weitere Führungserfahrungen sammeln möchte, weil das Team war klein, 3-4 Leute. Und mich hat das aber total motiviert zu führen, Einfluss nehmen zu können. Ja, das war echt cool, hat mich total gepiekst. Und dann gab es eine Stelle in Bonn, und ich bin ein Bonner Jung, ich komme aus Bonn, die war total klasse, ne? Das war bei einem
Arsch auf Eimer.
Ja, Arsch auf Eimer, tatsächlich. Und das Spannende an diesem Prozess war, das ist schon so lange her, ne, aber ich kann mich noch so gut dran erinnern. Ich bin in das Erstgespräch, das war ein Telefonat, das war klasse. 60, 70 Minuten Arsch auf Arsch.
Damals waren das noch Telefonate, Leute.
Ja, wir haben telefoniert. Ganz, ganz oldschool.
Gibt's heutzutage fast nicht mehr.
Nee, man telefoniert nicht mehr. Es war so. Und dann wurde ich eingeladen zu dem finalen Gespräch in die Zentrale und dann habe ich den Geschäftsführer, den damaligen, da kennenlernen dürfen. Und das war so ein Moment, ich kann mich noch so dran erinnern, der kommt um die Ecke, wir gucken uns die Augen und alles war klar.
Ha! Das war Liebe auf den ersten Blick.
Aber wirklich, das war so. Und das Schöne ist, mein lieber Christian, wir haben heute noch Kontakt.
Mega.
Sind zuletzt ins Stadion gegangen und haben den lieben BVB verfolgen dürfen, beide schwarz-gelbe Seelen. Und das war so ein Moment, da war das klar von meiner Seite aus, von der Seite des Unternehmens auch. So bin ich dann gekommen, wurde quasi Teamleiter, Recruiting und Personal Marketing, durfte das dann auch 4-5 Jahre lang machen. Alles ein bisschen größer, ne? Größeres Team, bis zu 12 Mitarbeitern.
Also ganz schön, schönes Wachstum, Step by Step, eine Position nach der anderen.
Immer einen Fuß vor den anderen setzen, Und das durfte ich dann 4-5 Jahre machen. Dann ging es danach zum Konzern, zur Rewe Group, beziehungsweise man muss ja richtigerweise sagen, ich gehöre dem Rewe Konzern an. In meiner Verantwortung arbeite ich für den Rewe Lieferservice und wir sind da schon etwas anders aufgestellt in dem Zusammenhang, dass wir kleiner sind, ne? Also Rewe Lieferservice hat 3.300 Mitarbeitende, da läuft alles relativ autark, ne? Von den Entscheidungen, von den Prozessen und da durfte ich dann vor ziemlich genau 2,5 Jahren hinwechseln, wie du eben selber sagtest, Step by Step, ne? Auch alles wieder ein bisschen größer. Ne, auch ein bisschen dynamischer, herausfordernder, ja.
Ist natürlich auch eine andere Hausnummer, ne?
Es ist was ganz anderes.
Lieferservice ist natürlich auch wieder teilweise Blue Collar.
Total.
Und alles dezentral.
Ja, das ist eine mega Herausforderung. Ja, eine mega Herausforderung. Vorher beim Unternehmen war es auch dezentral, aber da ging es eher um Experten, ne? Gesundheitsexperten, ÄrztInnen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, ja, so schon mehr in die Richtung Expertenwissen. Jetzt geht es um Blue-Collar-Recruiting, ne? High-Volume-Recruiting, also wir suchen ganz, ganz viele Menschen. Wir haben 16 Lagerstandorte in Deutschland. Wir können überall gerade einstellen, ja. Angefangen vom Lagermitarbeitenden bis zum Auslieferungsfahrer. Also da.
Wir haben gesehen, der Supermarkt, der ist krisensicher. Da waren wir alle während Covid.
Absolut. Und während Covid hat natürlich unser Geschäftsmodell auch einen Boost erfahren, ja. Rewe Lieferservice ist extrem stark gewachsen und.
Also ich habe Rewe Lieferservice bereits vor Covid bestellt.
Okay. Ich hoffe danach auch.
Danach auch. Aber witzigerweise, ich gehe ja gerne in den Supermarkt und lass mich inspirieren.
Okay, verstehe.
Also bin ich eher der Mensch. Ich glaube aber für eine klassische Familie ist es natürlich ein hartes Convenience-Level, was man damit erreicht. Aber ich habe witzigerweise eine Bestellung und die löse ich immer in der ersten oder der zweiten Dezemberwoche aus.
Cool.
Ich habe immer ein Raclette-Essen, wo ich Leute einlade. Und es ist immer die Frage, wie viel musst du kaufen, was brauchst du genau?
Und es ist immer
die gleiche Bestellung und ich kann immer auf den gleichen Knopf drücken.
Mega.
Das ist meine große Rewe-Lieferservice-Raclette-Liebe.
Schau mal, guck mal, auch wenn wir hier nicht über einen Vertriebspodcast reden, ne? Danke für die Lorbeeren. Aber es ist tatsächlich so, ne? Und machen wir uns nichts vor. Guck mal, ich habe selber zwei kleine Kids, ne? Zauberhafte Kids, 5 Jahre alt und einkaufen gehen mit unseren Kids, ja, ist kein Spaß, ja, das ist
ein Erlebnis.
Ist ein Bootcamp, ja. heil aus der Nummer rauszukommen, ist schon ein Thema. Und wenn du natürlich das Ganze online abbilden kannst, ja, ey, du sparst Zeit, du sparst dir Nerven, ja, du kriegst es an die Tür geliefert, a dream, also besser geht's
ja,
eigentlich
nicht. Ja, ist schon
geil, ne? Und es ist ja auch so, ne, dieses Business, E-Com im Online-Lebensmittelhandel, also es steht außer Frage, dass das weiter wachsen wird. Ne? Die Frage ist nur, wie stark das wachsen wird. Der Trend geht ganz klar dahin. Wir als Rewe Lieferservice, man muss auch ganz klar sagen, wir sind Vorreiter in dem ganzen Business.
Ja, der Platzhirsch aber auch,
absolut,
oder?
Absolut. Ja, Platzhirsch kann man so sagen. Ich finde Vorreiter irgendwie noch passender, ja, weil wir haben es irgendwie vor 12 Jahren begonnen. Dann kamen viele andere, die das versucht haben.
Für so ein kleines Gastspiel.
Ja, viele andere sind tatsächlich auch schon wieder weg. Ich meine das nicht despektierlich, sondern einfach nur als Feststellung. Und wir möchten natürlich von diesen positiven Prognosen auch maximal profitieren. Ne? Mhm. Und dafür ist auch eine gute Performance notwendig. Rückkehr zu unserem heutigen Thema. Ich würde die Gelegenheit nutzen wollen, bevor ich es vergesse. Ne? Also wir werden ja aufgenommen. Ne?
Das ist korrekt.
Darf ich in die Kamera sprechen?
Willst du deine Mama grüßen?
Nee, aber ich möchte tatsächlich sagen, dass, weil du gerade die Miriam erwähnt hast. Ne?
Ja.
Ich bin ein großer Fan von Miriam und möchte Miriam an dieser Stelle ganz toll grüßen. Hallo Miriam, muss ich gucken? Da.
Du kannst in eine Kamera gucken.
Ja. Wer macht das schon beim Schneiden? Wir haben einmal telefoniert, Miriam und ich, und das war ein total bereicherndes Gespräch und wir haben uns leider noch nicht persönlich kennenlernen dürfen.
Eine ganz tolle Frau, aber es freut mich, dass ich hier so Audio Dots connecte.
Ich finde ihren Content super authentisch und super passend. Von daher liebe Grüße.
Ein Traum. 380.000 Mitarbeiter, 75 Milliarden Umsatz.
Ja, 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 ja.
Ist jetzt schon eine größere Hausnummer. Und du verantwortest das Recruiting beziehungsweise auch das Employer Branding. Ist es eine Love-Brand? Ich würde sagen, ja. Es ist zumindest eine sehr, sehr starke Consumer-Brand. Das heißt, Leute kennen den Lieferservice, Leute nutzen ihn, den Lieferservice. Wie kommunizierst du das als Employer-Branding?
Also, erstmal, finde ich, müssen wir da tatsächlich nochmal ein bisschen differenzieren. Ich bin bei dir, Love-Brand Rewe.
Mhm.
Safe. Wenn wir uns den Rewe Lieferservice angucken, ich bin vor 2,5 Jahren gestartet, da muss man schon vorstellen, dass der Rewe Lieferservice noch nicht so die Bekanntheit hat wie die Rewe Group. Und genau das ist nicht der springende Punkt meiner Rolle. Ne? Aufgabe war es eben auch zu schauen, okay, wie kriegen wir die Bekanntheit der Arbeitgebermarke Rewe Lieferservice explizit gepusht. Ne? Und das ist im Rahmen meiner Aufgabe ein zentrales Thema. Ja? Also Arbeitgebermarkenbekanntheit steigern. Und wie kann ich das tun? Ja, aktuell gibt es einen ganz, ganz großen Baustein, ist natürlich alles Digitale, sage ich mal, ne? Ganz grob ausgedrückt. Also Social Media, ja, wir setzen total auf Social Media, wir setzen total auf Instagram. Und was uns in dem Kontext super wichtig ist, schau es dir gerne mal an, ne? Ist so, wir wollen wirklich, ja, jeder sagt es, aber ich sage wirklich, authentischen Content spielen. So, ich bin gekommen vor 2,5 Jahren, da haben wir das irgendwie ein Stück weit anders abgebildet, das Social Media. Dann haben wir da inhaltlichen Switch mal gemacht und seitdem gibt es wirklich authentischen Content.
Weniger weichgespült.
Keine Kalendersprüche, keine, weiß ich nicht, was für Bildchen.
Wandtattoos.
Ja, ganz genau. Ja, live your dream und so weiter. Nee, gibt's für uns nicht mehr. Hat es tatsächlich mal gegeben, muss man, gehört so weit, muss man sagen. Haben wir geändert. Und mittlerweile ist der Content zu 70-80% kommt der direkt aus den Lagerstandorten.
Mega.
Ja, und 30% kommt da noch aus der Zentrale, aus unserem Karlswerk im Köln-Mühlheim. Das finde ich jetzt irgendwie auch wichtig, so die Zentralfunktion darzustellen.
Habt ihr dann quasi so Ambassadors, denen ihr die Aufgabe an die Hand gibt.
Jetzt spoilerst du sogar schon.
Sorry.
Das ist der Plan für 25. Markenbotschafter zu implementieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf, aber das ist unser Plan. Was wir jetzt dieses Jahr tatsächlich gemacht haben, ist, ich habe einen Employer Branding Experten im Team, den habe ich dahin entwickelt. Ja, der war vorher Recruiter, hat das operative Recruiting gemacht und hat Lust auf mehr gehabt und dann hat das irgendwie total gut gepasst, ne, weil er auch total die Affinität für Social Media und Co. mitbringt und er ist jetzt Employer Branding Experte bei uns im Team und er fährt regelmäßig an die Standorte und dreht vor Ort.
Mega.
Und das ist unser Content. Und wir sagen auch ganz bewusst, das muss nicht perfekt sein, das muss nicht glossy sein, das muss nicht fancy sein. Wenn sich da jemand verspricht, so what, so sind wir. Das ist unsere Kultur und der Content wird sehr gut angenommen. Wir haben ein super cooles Community-Management. Wir wachsen organisch, ja, wir kaufen uns nichts ein und das ist total schön zu sehen.
Es ist halt so wahnsinnig, wie man das heutzutage über Social Media erreichen kann. Das ist 1A. Wenn ich mir noch überlege, vor 4, 5 Jahren, Beispiel an der Stelle, hat Lufthansa Mitarbeitern gesagt, dass sie bitte nichts filmen sollen. Die ganzen Stewardessen und Stewards, die sollten nicht zu viel zeigen, weil das ja quasi auch interne Sachen sind. Natürlich hat das an gewissen Punkten wahrscheinlich auch einen Security-Aspekt.
Ja.
Und jetzt, wenn man sich das anguckt, wie viele Stewards und Stewardessen ihren Alltag filmen und dadurch natürlich Leute erreichen und noch mehr als früher für diesen Job begeistern, ist es ja eigentlich mega zu sehen, wie sich sowas komplett organisch entwickelt hat. Aber dann muss halt der Arbeitgeber auch einem den Raum geben und auch das Vertrauen an die Mitarbeiter, was da rauskommt.
Absolut, absolut. Und das ist so ein Buzzword, ne? Aber ich finde im Kontext Employer Branding ist Authentizität das Allerwichtigste. Und wie schaffst du das? Indem du einfach die Mitarbeitenden involvierst und denen auch kein Drehbuch oder ähnliches vorgibst, ne, sondern einfach rein ins Lager, filmen, ausspielen, so sind wir. Das ist unsere Kultur. Ne? Und ein Gedanke noch dazu, weil du eben das Thema der Magenbotschafter erwähntest. Ne? Das ist für uns wirklich ein Thema, was wir jetzt auf der Agenda haben. Und ich persönlich sage immer, die beste Employer-Brand ist die Personal-Brand. Ja, wenn du über Personal Branding authentischen Content lieferst, das ist die beste Reputation für dein Employer Branding.
Das stimmt. Es gibt ja oft genug Leute, die sich nicht damit identifizieren können und auch nicht hinter dem Arbeitgeber stehen, was ja schwierig ist.
Mhm.
Nach einer Studie von Gallup identifizieren sich nur 17% mit den Angestellten mit ihrem Arbeitgeber. Mhm. 86% machen Dienst nach Vorschrift.
Mhm.
Und 15% haben innerlich gekündigt.
Ja, erschreckend, ja.
Das ist natürlich super erschreckend. Umso schöner ist es natürlich, wenn man dagegen arbeitet. Und vor allem dieser Dienst nach Vorschrift, meine kleine Überleitung zum heutigen Thema, geht um Performance bzw. um Leistungskultur. Ich hatte mit Miriam letzte Woche darüber kurz schon gesprochen.
Ach, okay, interessant.
Ja, aber da ging es tatsächlich darum, unser Aufhänger war, ob man auch als Part-Time-Mitarbeiter, Mitarbeiterin High-Performer sein kann.
Interessant.
Darüber hatten wir gesprochen. Ich würde gerne aber das Thema mit dir ein bisschen größer aufmachen.
Mhm.
Das können wir natürlich auf gesamtgesellschaftlich einmal rübermünzen. Wir haben genug Diskussionen, ob die Deutschen genug arbeiten, ob wir eine Grundmüdigkeit in unserer Gesellschaft haben. Aber tendenziell, mein Einstieg wäre hier, Leistung, Performance, Top-Performance ist bei uns immer mit Zeit konnotiert. Also nur wer viel arbeitet und auch wird sehr oft negativ konnotiert.
Mhm.
Also für die Leute, die dann natürlich Top-Performer sind, ist das natürlich sehr, sehr gut. Aber wenn man jetzt nicht dazu gehört, dann guckt man immer mit so einem Side-Eye auf die Leute.
Absolut.
In einer typischen Sales-Organisation ist das vermutlich anders, weil da sehr viele auf Performance auch incentiviert werden. Mhm. Aber du hattest gesagt, dass der Rewe-Lieferservice natürlich auch eine Performance-Kultur vorlebt. Wie darf ich mir das vorstellen?
Ich finde es cool, dass ihr das Thema aufmacht, ne? Weil mein Eindruck ist, dass dazu auch viel zu wenig gesprochen wird.
Absolut. Niemand will darüber sprechen. Also jeder möchte über Work-Life-Balance sprechen, aber niemand möchte darüber sprechen.
Und ich finde das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, warum das so ist. Ich bin ja selber viel auf LinkedIn unterwegs und wie du schon sagst, da geht es dann immer um, wo ist die nächste Vocation, was für Benefits biete ich, was muss mir die Führungskraft bieten. Also es ist alles sehr eindimensional und ich nehme selber kaum Content wahr, der in diese Richtung geht. Ne? Ich habe selber vor ein paar Wochen mal einen Post dazu gemacht, ja, zum Thema Performance-Kultur. Und deswegen finde ich es erstmal cool, dass wir das Thema heute aufmachen. Das Thema Leistung ist tatsächlich fester Bestandteil der Kultur vom Rewe-Lieferservice. Und ich möchte dir mal eine kleine Anekdote oder so ein kleines Beispiel dafür liefern. Employer Branding, ne? Da schließt sich wieder die Klammer. Wir haben vor ein paar Monaten, haben wir auch im Kontext des Employer Brandings, haben wir Sticker gemacht. Kleine Sticker und da steht folgende Message drauf. Leistung lohnt sich. Ausrufezeichen.
Oh, will ich für meinen Computer haben.
Hab ich nicht mit. Mist. Schick ich dir zu.
Guck mal, die anderen Podcast-Gäste haben sich hier schon verewigt.
Hab ich.
Du nicht.
Ah, shame on.
Traurig.
Das ändern wir noch. Das ändern wir noch. Und wir haben Sticker gemacht, ja. Leistung lohnt sich. Wir haben Sticker gemacht. Bleiben lohnt sich, weil wir dazu stehen. Ne? Und unser Anspruch ist es eben zu sagen, dass wir die guten Mitarbeitenden einfach auch fördern wollen. Ne? Also inhaltlich fördern wollen, entwickel dich bei uns, aber auch monetär fördern wollen. Ne?
Wir haben, incentivieren.
Absolut, wir haben Leistungsprämien. Ja? Unsere AuslieferungsfahrerInnen, die haben ein Grundgehalt, eine Summe X. Und je nachdem, wie ich performe, habe ich die Möglichkeit, dieses Grundgehalt deutlich zu erhöhen. Und das ist so ein Indikator dafür, ne? Leistungsprämien.
Bekommt jeder dann ein Review am Ende des Monats?
Absolut, ja, man kriegt so einen Bericht und da siehst du das. Und natürlich sind die Führungskräfte auch angehalten, das mit den Mitarbeitenden eben zu besprechen. Na? Du hast ja eben auch gesagt, so wie wird das in Deutschland wahrgenommen, so dieses Thema Leistungskultur, ne? Finde ich auch auf jeden Fall sehr spannend, diese Fragestellung. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Ne? Also meine persönliche Erfahrung ist, dass das tatsächlich irgendwie in unserer Kultur nicht so stark verankert ist. Ne? Und ich schlag mal die Brücke nach Amerika, auch ne, Personalberatung, die man irgendwie in dem Kontext kennt. Da wird Performance richtig abgefeiert.
Ja, also
die feiern sich für Performance. Und ich möchte eine Anekdote aus meiner Personalberatungszeit mal berichten. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich saß im Auto, habe einen Mega-Deal gerade abgeschlossen gehabt, ruft mein Chef an. Also einen großen Deal für uns. Ne? Eine kleine Organisation, echt ein großer Deal, mit viel Kohle dranhängen. Hab den abgeschlossen, ich war super happy, ruf meinen Chef an. Mein Chef feiert das total im Auto. Ne? Ich habe ja gesagt, cooler Chef. Motiviert, ich glaube, der hat fast geschrien, ja. Cool, Timo, mega, das bringt uns nach vorne, wir haben uns abgefeiert. Eine Stunde später, gleiches Gespräch mit einem Kollegen, Personalberater, andere Niederlassung. Weißt du, wie die Reaktion war? Ja, ah, okay. Ich habe diesen Neid und diese Missgunst durchs Telefon gehört. Und das ist so ein Beispiel, ja, wo ich so feststelle, ey, warum gönnen wir das nicht einfach den anderen? Ist doch cool. Freu dich doch, wenn der andere, wenn er gerade cool unterwegs ist, wenn er da Erfolge feiert. Und das ist so ein Beispiel für mich, wo ich echt gemerkt habe, boah, irgendwie schade, ne, dass der andere.
Performance-Kultur ist halt auch oft, ne? Wettbewerb.
Ja,
absolut. Ist sehr kompetitiv.
Ja, na klar. Aber nochmal, ne, für mich ist das eine Frage der Haltung. Also, ich vertrete die Meinung, wenn sich jemand in meinem Umfeld, wenn er irgendwie gerade einen coolen Job macht, wenn er erfolgreich ist, dann freue ich mich für ihn. Ist doch schön, wenn die Menschen in deinem Umfeld erfolgreich sind. Und mich würde es eher nochmal motivieren, wenn ich irgendwie im Wettbewerb stehe, ne? Zu sagen, ah cool, guck mal, der hat das jetzt erreicht, ja, dann schaffe ich das doch auch. Let's go. Aber das nehme ich nicht so oft wahr, um ehrlich zu sein. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Es ist so eine persönliche Wahrnehmung.
Das ist ja auch eigentlich, es ist ja schön und gesund, wenn man, also Wettbewerb kann ja auch gesund sein. Bis zu einem bestimmten Grad. Und man spornt sich ja auch gegenseitig an. Wenn man ja keine Vergleichswerte hat, dann versucht man ja auch nicht immer nach was anderem oder nach was Besserem oder nach mehr zu streben.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass Wettbewerb Innovation fördert.
Absolut.
Ich bin bei dir, ja, aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Wettbewerb fördert Entwicklung auf individueller und auf kollektiver Ebene meines Erachtens, also in der Person betrachtet, aber eben auch in der Organisation betrachtet. Und wenn du das kollektiv siehst und du da einen Wettbewerb hast, dann vermeidest du Stillstand. Das führt zu Innovation innerhalb der ganzen Organisation. Und das, finde ich, ist ein Fakt, den man einfach immer wieder sich klar machen muss. Ne?
Absolut.
So, wir sind in der VUCA-Welt, ja, alles ist schnelllebig, dynamisch. Ich habe mal vor Jahren in meinem Xing-Profil so einen Spruch gehabt, ja, Stillstand ist Rückschritt und das sehe ich
in deinem Xing-Profil. Oh,
Entschuldigung.
es gibt für jede Zielgruppe einen richtigen Kanal, daher, dagegen will ich nichts sagen. Und Xing hat noch einen unglaublich großen Market-Share in der Hinsicht.
Absolut.
Aber in unserer Bubble tatsächlich weniger.
Ja, verstehe.
Schließen Performance-Kultur und Work-Life-Balance sich aus?
Nein.
Wieso nicht?
Weil Performance meines Erachtens, oder anders ausgedrückt, Performance sollte meines Erachtens keine quantitative Betrachtung erfahren. Ja? Gib dir mal ein Beispiel aus einem Team, was ich mal geführt habe im Recruiting. Ne? Da ging es natürlich auch irgendwie so um Arbeitszeiten und alles. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du hast hier ein Ziel, ne? Ein Wochenziel, eine Aufgabe. Wenn du dieses Wochenziel bis donnerstags erreichst, ja, dann fahr doch Freitag mittags, fahr doch ins Schwimmbad oder geh spazieren oder geh einkaufen. Ja, echt? Ja, klar. Du hast doch dein Ziel erreicht. Mir geht's doch nicht um deine Anwesenheit, dass du hier eine Stunde absitzt, sondern mir geht's darum, dass du deine Ziele erreichst. Und wenn du die schneller erreichst als in der vorgegebenen Zeit, ja, high five.
Ich habe irgendwann mal meinen Vollzeitjob auf eine 3-Tages-Woche reduziert und ich würde mal sagen, ich habe, glaube ich, einen Monat oder zwei bin ich richtig geschwommen.
Ja.
Und dann hast du aber gemerkt, verdammt, Es macht keinen Unterschied. Das schaffst du auch alles in 3 Tagen. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis.
Ja.
Und das war auch die Geschichte, die ich mit Miriam besprochen hatte, dass sie gemeint hatte, naja, du kannst auch Part-Time arbeiten. High-Performing heißt nicht 6-7 Tage die Woche, sondern es geht darum, was bewegst du in diesen Tagen, in denen du arbeitest.
Weißt du, am Ende des Tages geht es meines Erachtens da um intrinsische Motivation. So, hast du Bock darauf, dann tust du das und dann guckst du auch nicht auf die Zeit. Ja, und das passt zu deiner Benennung der Studie von gerade, ne? So, wenn du natürlich irgendwie keinen Bock hast auf das, was du da tust, dann hast du auch Probleme mit der Performance, ne? Und das Schöne ist, so in meiner Bubble, wenn ich da mit Führungskräften aus anderen Unternehmen spreche, ich habe schon den Eindruck, dass das auch immer mehr kommt, diese Haltung, ja? Dass man da.
Es verändert sich, ja, aber auch, weil es sich verändern muss.
Absolut, absolut. Lustigerweise, eine Stunde bevor wir uns getroffen haben, habe ich ein Gespräch in diese Richtung mit einer Führungskraft geführt und die sagte mir selber gerade noch, mir ist doch total egal, von wo und wann und wie, Hauptsache die Ziele werden erreicht.
Ja, absolut.
Ja,
so. Das stimmt. Du rekrutierst in verschiedenen Zielgruppen, von jung bis alt, gehe ich mal schwer davon aus.
Absolut.
Dementsprechend rekrutierst du auch Gen Z oder die Millennials. Wie unterscheidet sich denn später im Alltag die Performance-Kultur zwischen den Generationen?
Also, auch wenn du das vielleicht jetzt nicht gerne hören magst, ich denke da nicht in Generationen. Ich sehe da kein Generationsding tatsächlich.
Also, gar nicht?
Gar nicht, nein. Meine Erfahrung, ne? Ganz persönlich. Ich habe Mitarbeitende erlebt, die sind 18, die performen super oder performen super negativ. Ich habe Mitarbeitende erlebt, die sind 60, die performen super oder performen super negativ. Ich sehe da kein Generationending.
Also das gibt's überall. Beides gibt's überall.
Meines Erachtens total. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das abhängig ist von der Führungskraft, die diese Mitarbeitenden führt. Und wenn ich es als Führungskraft verstehe, Rahmenbedingungen zu setzen, die motivieren, dann hast du kein Generationsding. Also unpopuläre Meinung. Ich persönlich glaube, dass dieses Generationending überbewertet wird, dass da vielleicht auch ein bisschen so ein Sales-Ding drin gesehen wird. Ja, hier die Gen X, Y, Z. Ich sehe das alles ein bisschen.
Ich muss sagen, es gibt natürlich die Klischees und wir lieben Klischees und wir lieben, wie sie bespielt werden.
Ja.
Ich persönlich habe auch in allen Generation beides gesehen.
Absolut.
Hab dann tatsächlich weniger negative Erfahrungen mit Gen Z gehabt, aber es ist natürlich überspielt, beziehungsweise wir bekommen es jetzt auch einfach mehr mit der Überpräsenz der sozialen Medien mit.
Ganz ehrlich, Christian, für mich ist das ein Sales-Thema, dass Leute versuchen mit dem Thema irgendwie Sales zu machen. Feel free, wenn das klappt und du happy damit bist, do it, ne? Ich denke nicht in Generationen. Und man muss eines sagen, wir beim Rewe Lieferservice, ne, wir sind maximal divers. Also du sagtest eben jung und alt, geht ja um, ne, Diversität ist ja viel mehr als jung und alt. Also wir sind maximal divers und ich sehe da kein Generationenthema tatsächlich. Nochmal, ich glaube, es geht darum, dass ich Rahmenbedingungen setze, die dazu führen, dass ich irgendwie Bock habe, einen geilen Job zu machen.
Super spannend. Wir haben ja gerade über kompetitive Sachen gesprochen. Zu dem Zeitpunkt hatte der SAP-CEO Christian Klein, November 23, in einem Interview mit einer großen Tageszeitung gesagt, in Deutschland mangelt es an Leistungsdenken. Und es wurde als potenzielle Idee in den Raum gestellt, das Unternehmen einzugliedern in Performer, Achiever und Improver. Das wurde tatsächlich geleakt, bevor das überhaupt announced werden konnte, was zu einem mittelgroßen Shitstorm geführt hatte. Mhm. Glaubst du, dass für manche Unternehmen das interessant wäre oder hilfreich, wenn man Mitarbeiter in so clustert?
Du, lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken. Inwiefern könnte das hilfreich sein? Jetzt mache ich das, ja? Wir führen beide ein Unternehmen. Jetzt haben wir da 100 Leute, jetzt kategorisieren wir die.
Was ich habe meinen allerersten Job gehabt. Ich habe letzte Woche ein Foto rausgesucht. Ja. Ich kann es mal vielleicht raussuchen. Wir hatten eine Wand. Es war ein Logistikunternehmen.
Ja.
Und das waren kleine Autos. Und das war dann tatsächlich, jedes Auto war ein Name.
Okay.
Und je nach deiner Sales Performance warst du Underachiever, Overperformer und dann wurde das Auto auf 5-Tages-Basis von links nach rechts geschoben. Das ist natürlich, wenn das dann so ultravisuell ist, ich meine, das hat ja eine ganz alten Ursprung, ja. Bei McDonald's hängt seit x Jahren Mitarbeiter des Monats in dem Bilderrahmen.
Ja. Das ist so das Beispiel, was man direkt vor Augen hat, oder?
Genau, und das ist tatsächlich, wir hatten auch drei Gesichter eingerahmt in so krassen Sales-Organisationen, so Wolf of Wall Street-wise ist das tatsächlich normal. Die Frage ist, kann man das irgendwie in einer abgewandelten Version mitnehmen oder ist das auch einfach nicht mehr zeitgemäß?
Ja, also ich finde, das kommt drauf an, ne? Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ich kann das nachvollziehen, wenn wir über Sales-Organisation reden, ne? Da hast du irgendwie einen Wettbewerb und Sales-People wissen auch in der Regel, worauf sie sich da einlassen, ne? Und das ist ja dann auch so. Und da ist es ja auch so, dass das tatsächlich auch motivierend sein kann, ne? Ich wäre nur vorsichtig, das irgendwie zu pauschalisieren und das sozusagen dann öffentlich breit zu treten, ne? In der Organisation. Was ich aber durchaus ganz klar sage, ist, eine Führungskraft im Rahmen der Führungsaufgabe sollte seine Mitarbeitenden schon so gut kennen, dass er sagen kann, hey,
sollte.
Ja, das ist hier jemand, die gibt da Vollgas, ne, High-Performerin, und das ist vielleicht jemand, der das nicht so gerne macht und nicht so gerne rüberbringt. Also im Rahmen der Führungsarbeit brauche ich das, ne, inwieweit ich das dann für mich visualisiere, steht auf einem anderen Blatt.
In dem Thema hat natürlich Einzelperformance eine sehr große Rolle gespielt. Wenn wir jetzt von Leistungskultur oder Performance Culture sprechen, sprechen wir von Einzelperformance, von Teamperformance, wonach wird beurteilt, was ist gesünder? Ihr habt natürlich Mitarbeitende, die vermutlich alleine ganz gut funktionieren, wenn sie die Ware ausliefern. Ein typischer Lieferant wird vermutlich nicht im Team arbeiten, oder?
Typischer Lieferant, was meinst du genau?
Also die Person, die Ware zustellt.
Der Auslieferungsfahrer?
Ja.
Ja. Nee.
Das also, heißt, da kannst du ja auch de facto nicht als Team incentivieren, oder?
Nee, aber ich würd dein Beispiel gerne mal ein bisschen umwandeln. Also ich führe ja selber Recruiting-Teams. So, lass uns doch mal eine Metapher zu den Recruiting-Teams schlagen. Da kannst du wunderbar beides tun. Ich kann im Rahmen der Führung meine RecruiterInnen individuell betrachten und mir das individuell angucken, kann aber auch gleichzeitig den Team-Output bewerten.
Ja, ne? Super wichtig.
Und ich finde, in dem Beispiel finde ich beides wichtig und es kommt halt immer wirklich auf die konkrete Aufgabe an, ne? Auf das Setting. Jetzt im Recruiting, das Schöne am Recruiting ist, es ist alles messbar.
Ja, das stimmt.
Für alles KPI.
Es ist total simpel. Also das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich alles messbar.
Wir haben Prozessdurchlaufzeiten. Ja, wie lang liegt eine Bewerbung? Wann ist ein Gespräch? Wann ist eine Einstellung? Wie lange hat es gedauert? Time to hire, time to fill. Wir haben eine finanzielle Betrachtung, die ich mir angucken kann. Wir haben zeitliche KPI. Also das ist in meinen Augen ein super Vorteil im Recruiting. Es ist alles messbar. Damit meine ich nicht das Thema der Kontrolle, sondern eben das Thema der Steuerung. Ja. Ich kann ja wunderbar über diese KPI dann steuern und am Ende des Tages auch sehen, im Benchmark, wie die Entwicklung ist.
Siehst du dann aber auch, dass Teams sich gegenseitig enablen, weil sie ein Teamziel haben und sich gegenseitig anfeuern, absolut, und sagen, also Corinna, nimm mal die Beine in die Hand und auf geht's.
Absolut. Also das kann total helfen, ist meine Erfahrung. Und zwei Dinge dazu aus persönlicher Erfahrung. Also das eine, ne, möchte ich dir bestätigen. Zum einen ist es, glaube ich, erstmal super wichtig, so ein gemeinsames Ziel zu definieren. Und in dieser Zieldefinition kannst du ja auch von bis gehen. Ne? Du kannst irgendwie relativ klassisch denken und definierst ein Ziel. Wir wollen, lalalala, ja. Du kannst aber auch das ein bisschen mutiger machen und auch konkret irgendwie Wettbewerber, Marktbegleiter einbeziehen in diese Zielformulierung, um, ich drücke es jetzt mal ganz hart aus, um ein gemeinsames Feindesbild zu definieren. Tut Teams total gut, wenn man einen gemeinsamen Feind hat. Das ist Unternehmen X und wir wollen in den Bereichen besser werden als Unternehmen X. Das kann total motivieren.
Okay, super. Ich muss am Freitag eine Unternehmenspräsentation halten. Okay, genau, das werde ich machen.
Also das dazu, ne? Erstmal Basis, gemeinsames Teamziel definieren, definitiv. Und meine Erfahrung ist, zu visualisieren, wie auch immer, visualisiere das und mache es Bestandteil des Alltages von deinem Team. Mach es zum Bestandteil in Meetings, schnapp dir einen 3D-Drucker, lass irgendwie eine Figur ausdrucken, stell's auf den Desk, ja, dass ich es jeden Tag sehe, hole es immer wieder hervor, visualisiere dieses gemeinsame Teamziel, weil sonst gerät es schnell in Vergessenheit. Wenn du es irgendwo in der PowerPoint hast, schickst dann 3 Tage nach dem Workshop die PowerPoint rum, ja, hallo Team, schön, dass wir es gemacht haben, hier ist unser Leitbild, das verschlummert. Visualisiere das, lass dir was einfallen. Druck es aus, baue eine Figur, whatever.
Okay, ich finde die Figur deutlich interessanter als das klassische Poster, was wir jetzt irgendwie ins Büro hängen. Genau, das haben wir schon oft genug irgendwie gesehen.
Genau.
Gerade eben, vor allem auf die Teamleistung habe ich ein interessantes Zitat. Der Fokus darf nicht darauf liegen, die Lahmen zum Laufen zu bewegen. Wir müssen diejenigen, die laufen, eine Wertschätzung zu ihrer Leistung geben. Siehst du das genauso? Es gibt ja die, die rennen, die zeigen ja obviously schon die Motivation, die sollte man besonders fördern.
Mhm.
Und dann ist die Frage, die in Anführungszeichen hier die Lahmen, beziehungsweise die vielleicht einfach anders performen als in dem Fall die Top-Performer.
Ja.
Sagt man dann, okay, wir müssen alle auf ein gleiches Level ziehen oder sind das, ist es...
Mhm.
Die Mischung. Es gibt genug Unternehmen, wo 80% Dienst nach Vorschrift machen und 20% machen Spitzendienst.
Ja. Also ich finde es super schwer, erstmal zu pauschalisieren. Ne? Du merkst, ich denke irgendwie ein bisschen drüber nach. Also zunächst einmal...
Ja, ich musste hier aber ein paar spitze Aussagen mitbringen.
Ja, absolut. Tust du auch. Voll gut. Also zunächst einmal muss man auch hier wieder sehr individuell auf die Aufgabe gucken, auf das Thema. Ne? Ich glaube, es gibt Situationen, wo man auch akzeptieren muss, dass ich 9-to-5-Worker. Und das meine ich jetzt nicht auf den Faktor Zeit, sondern eben auf das Faktor Leistung, ja, dass man die im Team hat, ja, also nicht nur High Performer. Es kommt auf das Thema an. Sales-Organisation, ne, Brücke nochmal dazu. Ich glaube, da geht es eher darum, okay, da hätte ich am liebsten, ne, Team ist achtköpfiges Team, alle sollen brennen, alle sollen burnen, ne, so, es kommt immer ganz drauf an. Grundsätzlich finde ich, wenn ich ein Team habe und ich Führungskraft von diesem Team bin, ich sollte mich in der individuellen Betrachtung jedem Einzelnen widmen. Die Top-Performer sollte ich unbedingt belohnen, wertschätzen. Mit Wertschätzung und mit Belohnung meine ich nicht direkt das Naheliegendste, monetarisieren. Ja? Kann auch sein, aber es gibt auch andere Formen von Wertschätzung. Dazu muss ich meine Mitarbeitenden kennen. Ist es ganz oft, natürlich machen wir uns nichts vor, ist es ganz oft Monetarisierung. Ja? Wir gehen arbeiten, um Kohle zu verdienen. Aber es ist nicht immer so. Beispiel dazu, ich hatte mal eine Situation, wo ich einer Mitarbeiterin, der habe ich einfach mal proaktiv eine Gehaltsanpassung zukommen lassen und sie hatte gar nicht angefragt. Ne?
Verdammt, jetzt muss ich mehr machen.
Guck an, ich hab ihr die einfach gegeben und habe gesagt, hey, du bekommst die von mir jetzt, weil du dich einfach mega geil entwickelt hast und das ist ein Zeichen meiner Wertschätzung. War die total happy mit, ne? So, weil ich bei ihr auch wusste, dass ihr Thema tatsächlich auch das ist, ne? So, Thema Gehalt.
Also setzt auch voraus, dass man seine Mitarbeitenden vor allem sehr gut kennt.
Ja, gut, das ist Führung so. Wenn ich das nicht tue, dann brauche ich auch nicht, glaube ich, in die Führung zu gehen.
Wichtig.
Ja, echtes Interesse, ja. Kurzer Exkurs, Führung. Also wenn ich in die Führung gehe, also solltest du intrinsisch motiviert sein, deine Mitarbeitenden kennenzulernen und nicht Fragen des Fragenswillens, sondern wirklich um deine Mitarbeitenden kennenzulernen. Also um die High Performer sollte man sich ganz klar kümmern. Da geht es meines Erachtens eben um das Thema Wertschätzung, in welcher Form auch immer. Ich sollte mich aber auch um die, wie sollen wir sie nennen, Low Performer, ja, mich um die Low Performer mal kümmern. Und meiner Denke, wenn ich da jemanden sehe, wo ich sage, okay, der performt schlechter als der Durchschnitt beispielsweise, ja, dann muss ich mir als Führungskraft die Frage stellen, warum? Kann er nicht? Oder will er nicht? So, wenn er nicht kann, ist es meine Aufgabe als Führungskraft, für Können zu sorgen. Meine Aufgabe. Wenn er nicht will, ist es meine Aufgabe, für Wollen zu sorgen, ja?
Ist es das?
Absolut, in meiner Meinung ist es das.
Oft wird ja aber auch in einer Performance-Kultur äquivalent mit Hire und Fire gesprochen.
Aha.
Das heißt, wenn du nicht performst, bist du relativ schnell raus. Deine Aussage impliziert, okay, ich muss der Person natürlich das richtige Environment zur Entwicklung bieten, ich muss denen die richtigen Tools an die Hand legen.
Ja.
Wenn du jetzt aber sagst, in einer Performance-Kultur bist du am Ende der Probezeit angekommen, nimmst du die Person dann eher mit und sagst, okay, du gibst der Person noch eine zweite Chance, eine dritte Chance, vielleicht muss die sich in einem anderen Environment ein bisschen weiterentwickeln, oder sagst du, unsere Performance-Kultur based on performance. Und wenn du es in 6 Monaten nicht geschafft hast, dann ist das einfach kein Unternehmen für dich.
Ja, also du Ich sprich da gerade was Wichtiges an. Ne? Ich glaube, da geht es zunächst einmal um das Thema der Erwartungshaltung. Wenn du jemanden einstellst, dass du diese Erwartungshaltung erstmal sehr konkret besprichst.
Ja, also die muss kommuniziert werden.
Genau, egal wie die aussieht, ne? Ob du jetzt 3, 6, 9 Monate, was auch immer daraus rausmachst, du musst diese Erwartungshaltung kommunizieren. Und wenn du auf dem Weg dahin feststellst, dass es nicht passt, musst du erstmal als Führungskraft alles dafür tun, dass es passt. Und da sind wir eben bei so Basics wie, du musst dem Mitarbeitenden das auch erstmal feedbacken.
Ja, also wie out oft, of the blue sollte es nicht kommen.
Wie oft habe ich das erlebt, dass dann Mitarbeitende völlig überrascht wurden von irgendwelchen Entscheidungen? Und du solltest da schon sehr konkret darauf hinweisen und einfach auch Wege der Entwicklung und Begleitung aufzeigen. Wenn du das alles getan hast und du merkst, das funktioniert nicht, kann natürlich auch ein Mittel eben sein, dass man sich trennt. So offen muss man dann miteinander sein. Ich finde den Weg aber dahin sehr wichtig, ne? Der muss halt maximal eng begleitet worden sein und es muss alles im Vorfeld getan worden sein, um den Mitarbeitenden hinzubringen. Aber die Wahrheit ist auch, dass das nicht immer funktioniert. So, habe ich selber auch schon erlebt, ne? Dass wir uns am Ende dann in die Augen geschaut haben und gesagt, okay, da sind wir einfach, der Stretch ist zu groß, wir haben alles getan und das funktioniert nicht und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit weiter umgehen.
Okay, das heißt aber in der Performance-Kultur ist es tendenziell legitim, schneller zu feuern, wenn man diesen Weg begleitet und kommuniziert und eine sehr klare Erwartungshaltung hat, was an Tag X an Output da sein sollte.
Schneller als was?
Es gibt Unternehmen, die sagen, naja, jetzt geben wir der Person noch ein Jahr. Jetzt geben wir der Person noch ein Jahr.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen zum Jagen tragen.
Ja, ja. Schön ausgedrückt. Also
ist ja natürlich auch für das Unternehmen eine Nicht-Belastung, aber ein Mismatch einfach an der Stelle.
Ja, also ja, ich verstehe, was du meinst. Und das kann, glaube ich, in einer Performance-Kultur dann tatsächlich dazu führen. Ja. Aber auch hier echt nochmal der Wink, ne? Wichtig ist, das muss vorher klar sein. Ne? Also in so einer Situation, ne, wenn wir jemanden einstellen würden, dann würde ich mich da hinsetzen und sagen, hör mal, das ist der Fahrplan und du musst dann das erreicht haben.
Und nicht zu früh aussteigen.
Genau. Und wenn das nicht klappt, dann musst du dir auch bewusst sein, dass unsere Reise dann nicht mehr weitergeht. Und wenn das so klar kommuniziert wurde, dann ist das völlig fein in meinen Augen, wenn man den letzten Schritt auch geht. Und wenn wir das Ganze nochmal etwas größer denken, ne, Performance-Kultur, in meinen Augen geht es ja auch da schon los, dass ich überhaupt eine Kultur habe, in der ich total offen über diese Themen überhaupt sprechen kann.
Ja, absolut.
Es geht ja schon damit los, dass ich auch ganz oft den Eindruck hatte, dass man überhaupt sich gar nicht getraut hat, über Performance zu reden. Das war ja so ein Tabuthema.
Ja, genau, da sind wir wieder bei der negativen Konnotation.
Genau, absolut. Und ich finde es total legitim, in einer maximalen Sachlichkeit über Performance zu reden und über KPI und was mir persönlich da immer total hilft, ne, ist wirklich so die Trennung, also Rollentrennung. Wenn wir über Performance reden, dann rede ich dann nicht über die Person, ja, über den Basti oder die Julia, die da gerade sitzt, sondern erstmal über die Ausübung der Rolle. Das muss man trennen. Geht nicht um den Menschen dann in der Situation, sondern es geht erstmal darum, wie gut ist die Aufgabe erfüllt. So, und wenn man das für sich einmal klar hat, ne, dann kann man damit auch, finde ich, gut umgehen. Und ich wünsche mir da eine Kultur, in der so Themengespräche dann eben nicht negativ behaftet sind, ne? Sondern dass man da so offen einfach zu sprechen kann und kein Schamgefühl hat, jetzt irgendwie ein Performance-Thema aufzumachen.
Okay, also können wir summarized sagen, High-Performance-Kultur geht einher mit viel, viel und sehr offener Kommunikation.
Absolut.
Das ist halt extrem wichtig. Das
ist der Schlüssel.
Ich habe noch 3 kleinere Fragen für dich, bevor ich noch ein letztes Thema aufmachen wollen würde. Wie siehst du den Stellenwert von Arbeit und Freizeit in diesen Tagen gegenüber von früher?
Das klingt ja für mich irgendwie nach so 2 verschiedenen Welten. Mhm. Arbeit und Freizeit, ne? Und wir trennen wir jetzt so. Das ist Arbeit, das ist Freizeit. Für mich persönlich verschwimmen diese Grenzen, ja? Ich habe gar nicht mehr so den Eindruck, dass man das so trennen muss und dass das eine das ist, ja, also ich setze mich völlig, völlig selbstverständlich auch mal am Wochenende an den Laptop und checke ein paar E-Mails, arbeite ein bisschen was, verlangt kein Mensch von mir. Ich mache das aus freien Stücken, weil es sehr gut in meinen Lebenskosmos passt, ne, und von daher, um auf deine Frage nochmal zu kommen, beides ist wichtig, ja, aber ich glaube, dass die Grenzen da verschwinden Und ich wünsche mir von Unternehmen, dass das zugelassen wird. Und wenn Mitarbeitende das für sich in Anspruch nehmen wollen, dann sollen sie es tun. Und genauso sollte man akzeptieren, wenn Mitarbeitende sagen, nee, Freitag um 17 Uhr lasse ich den Kugelschreiber fallen und jetzt ist Wochenende und will bloß nichts von der Arbeit hören. Ich persönlich sehe es tatsächlich anders, ne? Also
da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, ob Spitzenleistung und Performancekultur bei uns heutzutage noch richtig en vogue ist.
Ja.
Ich weiß, wenn ich irgendwie sage, okay, Leute, ich muss jetzt einfach noch arbeiten,
ja,
dann kann ich sagen, 60-70% meines Freundeskreises sagen, okay, jetzt mach mal ein bisschen ruhiger, jetzt
ja,
entspann dich mal, jetzt
ja.
Alles gut. Das ist ja eine Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe und ich sage, okay, jetzt will ich nochmal durchziehen.
Genau.
Kommuniziert ihr das auch im Employer Branding, dass man sagt, okay, we are running fast?
Ja, schon sehr offensiv, ne? Also es ist schon Bestandteil unserer Botschaft, das zu kommunizieren. Wobei man natürlich sagen muss, hier müssen wir differenzieren, ne? Also unsere Flächenmitarbeitenden, alle Mitarbeitenden, die in unseren Lagereinheiten arbeiten, da hast du gar nicht so diese Flexibilität, da wird in Schichten gearbeitet. Ne? Das ist einfach nicht der Fall. Das ist
ein anderes Arbeitskonstrukt.
Ist einfach ein anderes Arbeitskonstrukt, aber überall da, wo es möglich ist, ne, da kann ich natürlich diese Flexibilität, glaube ich, wunderbar umsetzen. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir kommunizieren schon sehr regelmäßig eben das, was ich vorhin schon sagte, ne? Leistung lohnt sich, bleiben lohnt sich, ne? Und da gibt es eben Benefits bei uns, die genau darauf einzahlen, ja? Wie ich eben schon erwähnte, ja, Prämien. Na, wenn du gut bist, kriegst du Leistungsprämien, steigt dein Grundlohn. Zur Botschaft bleiben lohnt sich. Na, wir haben Jubiläumsprämien. Wenn du lange bei uns bleibst,
liebe ich,
steigt dein Urlaubsanspruch, dann kriegst du auch irgendwann Weihnachtsgeld, dann kriegst du Jubiläumszahlung. Also das wird dann entsprechend incentiviert.
Ich war noch nie länger als 5 Jahre.
Wo. Ja, dann bleibt man ein bisschen länger, ja, und dann klappt's auch mit den Prämien.
Ja, schwierig, wenn man selbstständig ist.
Ich wollte sagen, müsstest du dann definieren, ne?
Ja.
Für dein Team, also dich und, ja, genau.
Also Leute, beim Podcast lebe ich auch definitiv eine High-Performance-Kultur. Es gibt natürlich Aussagen, Leute haben mehr Burnouts, Arbeit macht krank. Eine Studie zeigt aber, dass Leute, die nicht arbeiten, eher an psychischen Krankheiten erkranken, als Leute, die arbeiten. Umkehrschluss, funktioniert Leistungskultur nur in gewisser Balance mit Mental Health?
Ja, das sehe ich schon so.
Früher war das ja so, Leute haben gearbeitet
ja, ja,
und sind ausgebrannt.
Ja, genau.
Jetzt kann man ja quasi sagen, ihr könnt ja high performen und wir geben euch die richtigen Tools an
absolut,
die Hand. Und
absolut,
dadurch ist es ja komplett eine Präventivmaßnahme. Also
genau,
theoretisch ist ja die High-Performance-Kultur von 2024 eine ganz andere wie von 1994. Du
triffst den Nagel auf den Kopf. Das ist genauso. Als ich noch im Studium war, ne, und man das so mitbekommen hat, langes her, da war das tatsächlich so. Man hat gerackert. Irgendwann bist du umgefallen. So, und dann mal gucken, wie es weitergeht.
Bye.
Ja, bye-bye. Genau. Und ich nehme das aktuell wirklich anders wahr und ich finde das klasse und es ist so dieses Thema der Achtsamkeit, ja. Man geht viel achtsamer mit den Themen um. Prävention, Gesundheitsmanagement ist in meinen Augen viel, viel präsenter heutzutage als vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren. Und das führt, glaube ich, dazu, dass man Leistungskultur auch viel besser umsetzen kann. Und die Themen sind präsenter, ja. Auch sich bewusst mal Auszeiten nehmen. Es muss ja nicht immer irgendwie 6 Monate, ich klinke mich mal aus, ne? Da reicht auch mal eine kleine, kurze Maßnahme, um irgendwie achtsam mit sich umzugehen und Ruhe zu finden. Also das ist schon eine Entwicklung, die ich sehr positiv gerade wahrnehme.
Wenn du jetzt mal in den Rückspiegel guckst, kleiner Diskurs, was war deine verrückteste Story aus deiner Arbeitszeit?
Coole Nummer war, als ich in der Personalberatung gestartet bin. Ich kam von der Uni, ne, BWLer, so keine Ahnung vom Personal und dann kam ich irgendwie durch Umstände an Vermittlungsauftrag dran, hohe Managementposition. Ich hatte keinen blassen Schimmer von dieser Position, habe mich aber völliger Überzeugung hingestellt und gesagt, klar, ich besetze Ihnen das, wir machen das, ja. Und was tatsächlich cool war, so ich habe dann über die Bewerbungsgespräche mit den Kandidaten habe ich mir Wissen angeeignet und am Ende habe ich dieses Ding besetzen können. Ja.
100%ige Kompetenz bei 0 Wissen.
Das war genau so. Das war schon irgendwie crazy. Ja. Das war so ein Konzern und Treffen mit der Geschäftsführung und wirklich maximal professionell. Wir brauchen diese Position, ne? Der darf eine 250.000 verdienen und echt ein Riesending. Und ich irgendwie als, keine Ahnung, als 26, 27, ja klar, haben wir schon mal gemacht, machen wir. Bin raus, habe Bewerbungsgespräche geführt. Mit jedem Gespräch habe ich gelernt. Dann habe ich den perfekten Kandidaten präsentiert und er ist es geworden und wir haben eine fette Vermittlung gehabt.
Aber ist doch ein schönes Beispiel, dass man sagt, it's a progress.
Absolut.
Und das fast überall.
Also es ist keine verrückte Story, aber es ist irgendwie eine schöne Story, die mir gerade irgendwie einfällt.
Absolut. Wir nähern uns dem Ende. Wir werden gleich dieses wunderbare Podcast-Studio verlassen müssen.
Schade, schön hier.
Ich finde es ein unglaublich tolles Thema. Ich finde es ein wichtiges Thema. Ich finde, es ist ein Thema, was sehr, sehr viel mehr Präsenz verdient hat.
Absolut.
Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich denken, okay, ich habe Bock, ich bin motiviert, ich habe Bock zu schrubben und ich möchte es mir selbst beweisen und ich möchte es vielleicht auch dir beweisen. Was würdest du Bewerber, Bewerberinnen bei der REWE Group für den Lieferservice empfehlen oder an die Hand geben?
Hab Bock, dich einzubringen, sei bereit, Vollgas zu geben und wenn du das mitbringst und nicht im Sinne von, ich mach das mal kurz, sondern im Sinne von, ich zieh mal über einen längeren Zeitraum durch, ja, das ist ein Marathon, dann wird sich alles fügen, dann gehst du deinen Weg, ja, und wir haben beim REWE Lieferservice so viele Beispiele, wo Mitarbeitende vor 10 Jahren angefangen haben als Auslieferungsfahrer. Die sind mittlerweile in Führungspositionen, sind Abteilungsleiter, Lagerleiter, die haben sich super entwickelt bei uns.
Und mega.
Das ist die Motivation, die du brauchst. Du brauchst einen hohen Grad an Eigenmotivation. Und Eigenmotivation bedeutet unter anderem eine Ausdauer mitzubringen.
Wer bremst, ja? Verliert.
Wer bremst, verliert. Bergauf und vorwärts. Also gib Gas, hab Bock. Und wenn man das mitbringt und da auch mit Demut gleichzeitig irgendwie unterwegs ist, dann kann man vieles erreichen.
Bergauf und vorwärts. Mit den Worten beenden wir die Folge. Lieber Timo, vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Mich hat es sehr gefreut. Ganz tolle Insights. Folgt gerne den Socials, um Einblicke in die Lagerhallen und zum Lieferdienst zu bekommen. Aber natürlich auch gerne wechselwillig. Allen anderen wünschen wir ein frohes Fest. Genießt die Feiertage. Erholt euch gut, damit ihr mit ultra viel Motivation ins neue Jahr starten könnt. Und wir freuen uns auf die Fortsetzung. Vielen lieben Dank, Timo.
Gerne. Frohe Weihnachten.
Für diejenigen, die sich aber in den letzten Wochen mit dem Wechselwunsch auseinandergesetzt haben und sich denken, verdammt, ich glaube, ich habe Bock auf was Neues, aber mir fehlt einfach ein bisschen Inspiration. Guckt mal jobmessen.de an. Das ist eine deutschlandweite Karrieremesse für Gäste vom Schüler bis zum Akademiker, also egal auf welchem Level ihr euch aktuell befindet, guckt gerne vorbei, ihr habt dort einen Bewerbungscheck, Bewerbungsfotoservice, aber auch ganz viel Input in Vorträgen oder verschiedenen Workshops. Für diejenigen, die sich aber in den letzten Wochen mit dem Wechselwunsch auseinandergesetzt haben und sich denken, verdammt, ich glaube, ich habe Bock auf was Neues, aber mir fehlt einfach ein bisschen Inspiration. Guckt mal jobmessen.de an. Das ist eine deutschlandweite Karrieremesse für Gäste vom Schüler bis zum Akademiker. Also egal, auf welchem Level ihr euch aktuell befindet, guckt gerne vorbei. Ihr habt dort einen Bewerbungscheck, Bewerbungsfotoservice, aber auch ganz viel Input in Vorträgen oder verschiedenen Workshops.